Eine Geschichte, die wir alle kennen und die, glaube ich, zu Genüge schon bepredigt und auch im Erstkommunionunterricht lang und breit auf unterschiedlichste Weise behandelt und ausgewalzt worden ist. Eine Geschichte, die von Neid spricht, von Versöhnung, von Umarmung, von Hass, auch von so vielem. Und ich denke, jedes Mal, wenn sie kommt, eigentlich dürfte da doch schon alles gesagt sein. Und ich möchte heute mal etwas anders anfangen. Ich selber bin Krimi-Fan. Also theologische Literatur wandert nicht mit in den Urlaub, sondern eher heute dann auf dem E-Book, aber eben Bücher. Und auch in filmischer Form lieb ich sie, in der unterschiedlichsten Art und Genre, die es so gibt. Aber eins gefällt mir immer am besten, da stehe ich voll drauf, das sind so diese Krimiserien der 70er und 80er Jahre. Mit Tatort selber tue ich mich zunehmend in den letzten Jahren schwer, das gebe ich zu, da falle ich auch so ein bisschen aus diesem Klischee, was unter uns, unter meinen Kollegen, so unter anderen Priestern herrscht, raus. Und einer meiner Lieblingsinspektoren ist Inspektor Columbo. Peter Falk, der eben diesen kauzigen, urigen Kommissar verkörpert, mit seinem zerknitterten, beigefarbenen Trenchcoat, der auch so ein bisschen muffig, fleckig wahrscheinlich auch irgendwie rüberkommt. Anfangs mit qualmender Zigarre, hinterher eher dann auch nur noch so im gelöschten Zustand im Mund und dann ein verbeultes, röhrendes, qualmendes Auto dazu, dass er erstmal schon so völlig aus dem Rahmen fällt. Wenn er auf einem Tatort auftaucht, auf Verbrecherjagd geht, dann kommt er sehr unbeholfen rüber, manchmal tollpatschig und die Kollegen lächeln über ihn und die Verdächtigen denken jedes Mal, der ist doch ziemlich harmlos. Eine, wie ich finde, sehr verhängnisvolle Einschätzung, denn unter der naiv-sympathischen Oberfläche verbirgt sich ein messerscharfer Verstand und auch sehr viel Menschenkenntnis. Am Ende gelingt es ihm immer wieder, selbst die cleversten Alibis zum Platzen zu bringen und die vermeintlich perfektesten und intelligentesten Täter zu überführen. Aber wie stellt er es an? Was ist sein Erfolgsgeheimnis dabei? Anders als viele KollegInnen in diesem Genre achtet Columbo nämlich bei seinen Ermittlungen weniger auf das, was sichtbar und als Fakt vor Ort wahrzunehmen und vorhanden ist, sondern mehr auf das, was fehlt. Zum Beispiel der Stundenschlag auf einer Tonbandaufnahme, Asche in einem benutzten Aschenbecher, Fußabdrücke in einem Blumenbeet und vieles mehr. Wo das Übliche und Erwartbare fehlt, wo das Selbstverständliche ausbleibt, da wird er gerade aufmerksam und stutzig. Die Suche nach dem Fehlenden ist sein Ansatz, die Tat zu verstehen und dem Täter oder der Täterin auf die Schliche zu kommen. Wenn wir uns mit der Spürnase Columbus also das heutige Evangelium von diesem Sonntag anschauen, dann sollten auch wir stutzig werden. Denn auch in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, wo wir manchmal schon gar nicht mehr so richtig hinhören, da fehlt meiner Meinung nach nämlich etwas Entscheidendes. Das eigentlich Normale, das Übliche, das, was zu erwarten wäre. Das, was eigentlich hätte sein müssen. Aber es ist einfach nicht da. Es findet nicht statt und es fehlt. Wenn wir uns in die Person des Vaters hineinversetzen, dann zahlt er schweren Herzens seinem jüngsten Sohn sein Erbe aus. Der macht sich aus dem Staub, haut das Geld auf den Kopf, führt ein Lotterleben, rutscht in die Gosse, kommt nicht mehr auf die Beine und am Ende scheitert er auf ganzer Linie. Als gar nichts mehr geht, da erinnert er sich. Er erinnert sich an sein Elternhaus und kehrt zwar voller Scham und Reue, aber zielstrebig dahin zurück, wo er ja eigentlich nur von weg wollte. Und hier trifft er dem Mann, seinem Vater, dem er das alles angetan und auf dessen Kosten er doch eigentlich gelebt hat. Dort trifft er ihn das erste Mal wieder, tritt unter seine Augen. Das Erwartbare in diesem Moment, das Übliche, wie wir Menschen reagieren, wäre doch vermutlich etwas völlig anderes. Eine Reaktion, die eben deutlich macht, dass der Vater diesem treulosen Sprössling endlich mal die Meinung geigt und die Leviten liest. Eine ordentliche Standpauke wäre doch eigentlich das, was in diesem Moment nach vielfach unserem Denken eigentlich dran wäre. Er könnte ihm vorhalten, wie enttäuscht er von ihm ist. Er könnte ihm vorwerfen, was er ihm, seiner ganzen Familie angetan hat, was die Leute über ihn die ganze Zeit geredet haben, in den Mittelpunkt und den Fokus gesetzt hat und eigentlich doch nur, dass er dahin gehen soll, wo er herkommt oder, wie wir so schön sagen, wo der Pfeffer wächst. Schließlich hat er doch die Familie ganz gut auch irgendwie gelernt, alleine klarzukommen, ohne ihn weiterzuleben. Er könnte ihm sagen, so jemanden wie dich brauchen wir hier nicht mehr. Denn wer sich so benommen hat wie du, hat alles Recht, alle Ansprüche verwirkt, raus, basta. Aber nichts von dem geschieht. Keine Standpauke, keine Vorhaltung, keine Vorwürfe, keine Enttäuschung, kein Platzverweis, all das ist nicht da. Es spielt in dieser Geschichte einfach keine Rolle. Der Vater erwartet noch nicht einmal eine Rechtfertigung oder Entschuldigung. Und eigentlich ist das doch seltsam, weil wir eigentlich schon den Kleinsten beibringen, wenn man etwas falsch gemacht hat, muss man sich eben auch entschuldigen. Das gehört so genauso zu unserer Sozialisation dazu wie das Danken. Statt etwas Erwartbarem, da ist die übergroße Freude. Statt des Üblichen ein gewaltiges Fest. Statt Schimpf und Schande ein Gott sei Dank, er ist wieder da. Wir haben ihn gesund zurück. Bei uns Menschen geht es aber oftmals anders zu, so wie eben sein älterer Bruder reagiert. Denn in unserer Welt hat sich doch eher, ich möchte es fast die Unkultur nennen, von Vorwürfen, Anklagen und Verurteilungen ausgebreitet. Wie schnell sind wir mit scharfer Zunge und erhobenem Zeigefinger dabei, wenn einer in unserer Mitte eben etwas getan hat, was vielleicht gerade in diesem Moment nicht so passend war. Kaum jemand darf sich, so ist mein Gefühl, noch etwas erlauben, schon gar nicht Fehler machen. Etwas vergessen, etwas Falsches, falsch handeln, das darf einfach nicht sein. Man kann den Eindruck bekommen, dass überall diese Toleranzschwelle für Fehlleistungen eben vollkommen gesunken ist und an vielen Stellen schon weg ist. Das erleben ganz besonders diejenigen, die in der Öffentlichkeit stehen, von Medien auf Schritt und Tritt beobachtet und beäugt werden und akribisch und unbarmherzig werden da Lebensgeschichten durchforstet und oftmals noch von Investigativjournalisten das kleinste Fehlvergehen an den Tag geholt. Die Vergangenheit von PolitikerInnen, Wirtschaftsführern, SchauspielerInnen und Sportlern oder anderen Menschen ist eben immer wieder interessant für uns. Wir können uns darauf stürzen, auch die machen ihre Fehler, siehste, auch die kochen nur mit Wasser, auch bei denen ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn dann etwas ans Tageslicht befördert wird, dann wird der Zeigefinger geschwungen und im schlimmsten Fall sogar mit der Keule draufgehauen. Aber wenn wir ehrlich sind, einen makellosen, einen fehlerfreien und immer perfekt funktionierenden Menschen, den gibt es doch eigentlich gar nicht. Denn keiner macht alles richtig. Es gehört zu uns Menschen wie eine zweite Haut dazu, dass wir eben fehleranfällig, fehlbar, schuldanfällig und eben begrenzt sind. Sogar in den Lebensgeschichten berühmter Heiliger wimmelt es eben von Fehltritten, von Versagen, von Missgriffen. Auch diese leuchtenden Beispiele unseres christlichen Glaubens sind eben keine Superhelden. Fehler machen, scheitern, versagen, es gehört eben zu unserem Menschsein dazu. Und ich finde, das Evangelium heute macht eins deutlich, denn Gott breitet nur seine Arme aus für jeden, der zu ihm zurückkehrt, der sich ihm zuwendet, ohne zu fragen, ohne mit dem Finger zu drohen oder ihn hinauszuschmeißen. Und an uns liegt es vielleicht, uns da mal an die eigene Nase zu packen. Denn wie schnell sind wir in unserem Miteinander an einer solchen Stelle, dass wir selber eben auf andere losgehen, dass wir ihnen ihre Fehler unter die Nase reiben, wie so etwas Besonderes. Und siehste und mach doch und eine Entschuldigung tut Not. Und wie sieht's bei mir aus? Wo sind meine Fehler, meine Schwächen? Bin ich wirklich derjenige, der von oben herab direkt mit der Keule schwingen sollte? Der Vater blendet da einen völlig anderen Blick ein. Einen Blick der Liebe, des Miteinanders, wo eben die Versöhnung auf vollkommen andere und großartige Weise von seiner grenzenlosen Liebe spricht. Und ich glaube, da sollten wir ansetzen und vielleicht nochmal zurück zu Inspektor Columbo kommen und uns fragen oder uns vor Augen führen, manchmal ist es eben nicht nur für die Ermittlungen richtig gut, wenn etwas fehlt, sondern auch für unser eigenes Miteinander, für unser Leben. Amen.